Ich hoffe, dass Sie alle den Zettel in Händen halten, den brauchen wir gegen Ende der Predigt. Falls nicht, vielleicht kann die Katja noch mal rumlaufen und gucken, dass auch jeder einen bekommen hat. Ich habe Ihnen nicht die ganze Länge des 11. Kapitels vorgelesen, was auch möglich gewesen wäre, sondern heute mal die Kurzfassung, weil da doch das Wesentliche drin stand. Wenn man die Geschichte hört, ist sehr schnell ein Vorwurf bei der Hand. Der Vorwurf, dass Jesus gefühllos sei, dass er da einen großen Machterweis produziert auf Kosten anderer, auf Kosten vieler Tränen und vieler Schmerzen, auch noch von Menschen, die ihm besonders nahestehen. Jesus spielt mit den Menschen, mit ihrem Schicksal, mit ihren Krankheiten, mit ihrer Sterblichkeit. Das könnte ein Vorwurf sein, und wenn Sie ehrlich sind, wahrscheinlich haben Sie den Vorwurf Gott schon mal gemacht. Oder in den Nachrichten kommt so ein Gedanke zwangsläufig. Das, was Sie die letzten zwei Wochen gehört haben, ebenfalls aus dem Johannesevangelium, hat das eigentlich schon längst entkräftet. Die Art und Weise, wie Jesus mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen umgeht, Johannes 4 vor zwei Wochen, zeigt, wie sehr sich Jesus einfühlen kann, wie sanft er Wege bereitet. Und was letzte Woche war, erst recht die Geschichte von dem Blindgeborenen, also einem von Geburt an sehbehinderten Menschen, wo es um diese Frage ging, ob das irgendwas mit Sünde zu tun haben könnte. Habe ich was Falsches gemacht, weil ich krank oder behindert bin, ich oder meine Eltern? Es ist geklärt. Es hat nichts mit meinem Verhalten zu tun. Es ist keine Strafe, sondern es ist auf einer anderen Ebene. Krankheit und Tod ist, so würden wir es vom Christentum her sagen, immer ein Geheimnis, das ich nicht so einfach erklären kann. Dem kann ich mich von verschiedenen Seiten betrachtend nähern, aber es gibt keine einfache Antwort. Es ist so, Punkt, Punkt, Punkt. Jesus ist nicht so. Jesus fühlt mit. Und das ist eine Textstelle, die so intensiv und überwältigend ist, wie ich kaum was kenne aus dem Evangelium. Jesus, der zweimal tief innerlich erschüttert ist. Jesus, der weint, ein Messias, ein Gott, der mitweint mit den beiden Schwestern und der Lazarus, den Verstorbenen, seinen Freund nennt. Unglaublich, wie intensiv diese Intimität, die Nähe zwischen Jesus und diesen drei Geschwistern geschildert wird. Seht, wie lieb er ihn hatte. Das kriegen auch die Menschen außenrum mit, ganz ohne irgendwelche Zweideutigkeit. Das ist eine echte, tiefe, freundschaftliche Liebe, in der Jesus von Anfang bis Ende ganz Gott, ganz souverän bleibt. Und er nimmt es eben nicht auf die leichte Schulter. Eigentlich wollte ich ein anderes Lied zum Eingang singen, aber das wäre nochmal so eine Herausforderung gewesen. Jesus nimmt es nicht auf die leichte Schulter, sondern das Kreuz zerreißt ihm die Schulter. Vielleicht kennen Sie das, eine Offenbarung von Bernhard von Clairvaux, gestorben 1153, der fragt in einer Vision Jesus, was war denn dein schlimmstes Leiden in der Passion? Und Jesus sagte, meine linke Schulterwunde, die war drei Fingersbreit tief und drei Knochen lagen offen. Die Menschen wissen das nicht, aber das war die Wunde, an der ich am meisten gelitten habe. Jesus nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Glauben Sie das bloß nicht. Ich hatte ja gesagt, dass ich viermal mit Ihnen nachdenken möchte über das Wunder der Versöhnung mit Gott. Und der Ausgangspunkt ist immer das Drama der Trennung von Gott. Das fängt schon am Anfang der Bibel an, im Paradies, die Erzvätererzählungen, immer Trennung, Zerstörung von Beziehung. Das Sinnbild hier ist der Tod als eine endgültige Trennung. Und Martha, die Geschäftigere der beiden Schwestern, hat es verstanden: Jesus, wenn du da gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. In Gegenwart des Messias kann es keinen Tod geben. In Gegenwart Gottes wie im Paradies kann es keinen Tod geben. Und trotzdem haben wir dieses Drama der Trennung von Gott, ohne es wirklich zu verstehen. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Krankheit, die zum Tode führt und wird in ganz vielen komplizierten Bildern beschrieben. Es bleibt aber dabei, für das Eigentliche bin ich blind, die eigentlichen Dinge kann ich nie begreifen. Ich beschäftige mich gerade wieder mal mit dem Enneagramm, wo es um diese 9 Wurzelsünden des Menschen geht. Jeder von uns ist ein Typus davon. Jeder hat eines dieser Baustellen. Ob es Wut, Stolz, Lüge, Neid, Habsucht ist, Furcht, Völlerei, Unzucht oder Trägheit. Jeder hat das, aber gleichzeitig als Quelle der Energie in sich und als Lebensaufgabe. Es ist ein Drama, diese Trennung von Gott, zeigt im Bild des Todes des Lazarus. Und die Heilung wird genauso symbolisch gezeigt in der Auferweckung des schon seit 4 Tagen Verstorbenen. Also der ist wirklich tot. Den kann ich nicht mehr reanimieren, das geht medizinisch nicht. Der stinkt schon, er riecht schon, heißt es im Evangelium. Sowas gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Natürlich ein Vorausbild auf die Auferstehung Jesu. Jesus bewirkt es durch seine Stimme. Ich weiß nicht, wie Sie sich die Stelle vorstellen, wenn Jesus dasteht und einfach ruft, Lazarus, komm raus. Es sind ja viele Jesus-Worte überliefert, die mir Gänsehaut machen. Am Kreuz, es ist vollbracht, oder beim Abendmahl, nehmt und esst alle davon. Kleine, kurze Worte, ganz einfache Sprache und sie verändert Wirklichkeit. Jesu Worte verändern Wirklichkeit. Es fängt an mit Gott sprach und es geschah. Gott hat nicht selbst gematscht mit irgendwie Schlamm und sowas gebastelt. Er hat gesprochen und es wurde. Performative Rede kennen Sie. Das kennen Sie auch aus Ihrem Leben. Wenn ein Mann zum ersten Mal einer Frau sagt, ich liebe dich, ich möchte dich heiraten, verändert das etwas an der Wirklichkeit. Und bei Gott ist das noch umso mehr. Genauso sind diese Worte, die Sie von Jesus hören, im Beichtstuhl. Aus seinem Mund hören Sie, ich vergebe dir deine Sünden. Ich überwinde die Trennung zwischen dir und mir. Ich kann diese Distanz überwinden, du kannst es nicht. Und ich könnte Ihnen andere Bibelstellen erzählen, die Sie auch kennen, wo klar gemacht wird, dass der Mensch diese Distanz nicht überbrücken kann, nur Gott kann es. Aber dass Gott, was Gott von uns will, ist unser Mittun. Der Gott der Christen ist keine Wohlfahrtsvergewaltigung. Der Gott der Christenheit ist keine Glucke, der alles unter seine Flügel zieht, egal ob sie wollen oder nicht. Der Gott der Christenheit ist ein Gott der Freiheit. Und was er möchte, ist ihre Zustimmung, deine Zustimmung, deine Mitwirkung. Gehen wir davon aus, dass Lazarus sehr wohl leben wollte und gesund sein wollte. Gehen wir davon aus, dass das, was seine Schwestern sagen, der Wille des Lazarus ist, sein Mitwirken. Und in der Versöhnung mit Gott vor Ostern muss ich eben auch mitwirken. Und das fällt den meisten gar nicht so einfach. Ich muss mir Zeit suchen, ich muss mich auf den Weg machen, ich muss irgendwo hingehen, wo ein Priester auf mich wartet. Ich muss mein Leben anschauen und das macht den meisten Menschen überhaupt keinen Spaß, Bilanz zu machen von dem, wie sie leben und was eben nicht rund läuft. Ich muss durch die Reue durchgehen, dass mir doch einiges peinlich ist. Und ich muss es kurz und knapp aussprechen und schließlich auch eine kleine Buße mitbringen. Was kann ich tun, um zerstörte Beziehungen wiederherzustellen? Das ist meine Art, wie ich zum Ausdruck bringe, ja, Herr, ich möchte, dass du mich jetzt aus dem Grab rufst. Ich möchte, dass du mir jetzt sagst, ja, komm raus vom Tod ins Leben. Jesus bietet ganz am Anfang eine Erklärung, wozu es diese Totenauferweckung braucht. Und das ist eine schwierige Erklärung. Er sagt, hier soll die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Die Herrlichkeit Gottes, das, was Gott ist, zeigt sich in der Versöhnung mit Gott. Menschen, die sich heilen lassen, die sich mit Gott versöhnen lassen, machen einen Unterschied zu Menschen, die das nicht kennen. Das ist christlicher Glaube. Und daran glaube ich ganz fest. Für uns Oratorianer ist das ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses und unserer Seelsorge. Menschen zu begleiten, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen, dass in ihnen die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, dass nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir lebt. Im Christentum geht es nicht darum, dass wir nett zueinander sind, dass wir Krankenhäuser und Kindergärten bauen. Es ist alles wichtig, klar. Aber im Christentum geht es darum, dass ich mich so verwandeln lasse, dass Gottes Herrlichkeit in mir fassbar wird. Darum geht's. Heiligkeit, Theosis, Herrlichkeit, wie es heute der Text sagt. Ich kann 4 Sonntage zum Thema Versöhnung nicht unpraktisch in der Luft hängen lassen. Deswegen habe ich Ihnen die 10 Punkte mitgebracht, die wir in unserem Impulsabend »Das Leben ist schön« zum Thema Beichte und das Volk bringen. Vielleicht haben Sie Lust, den Zettel zur Hand zu nehmen. Auf der Vorderseite sind so ein paar Entwürfe. Wir haben 8 verschiedene Motive gemacht. Ich vermute, Sie sind nicht so sehr die Zielgruppe von solchen Bildern, aber Kids finden das zum Teil lustig. Wir gehen in den Text hinein. Der erste Tipp: Geh zur Beichte, auch wenn du niemanden umgebracht hast. Geh, auch wenn du keinen umgebracht hast, weil es geht um nichts weniger, als die Herrlichkeit Gottes in mir wirken zu lassen. Das ist der Sinn meines Lebens, die Heiligung. Dafür brauche ich keine großen Schandtaten begangen zu haben. Zweitens, sag immer das Peinliche, das Schwere zuerst. Dann ist gleich der große Stein weg. Und ich kann Ihnen versichern, Priester bringt nicht so sehr aus der Ruhe. Außerdem erzählen Sie es ja auch dem lieben Gott und nicht dem Priester. Und im Regelfall unterscheiden Sie sich alle überhaupt nicht groß voneinander. Das, was Sie als besonders schwer empfinden, ist ziemliche Normalität für so ziemlich alle, die hier in diesem Raum sitzen. Drittens, erzähle sachlich deine Dinge ohne Begründung und ohne Rechtfertigung. Die Beichte ist der Ort, wo ich mich nicht erklären muss, wo ich nichts großartig rechtfertigen muss. Es ist mein Gespräch mit Jesus, wo ich ihm ganz knapp sage: Jesus, das oder jenes hat nicht funktioniert, bitte verzeih mir. Viertens, geh nicht aus Angst vor Strafe, sondern als Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Wenn du Jesus liebst, lässt du ihn nicht allein am Kreuz hängen. Wenn du Jesus liebst, lässt du ihn nicht bluten umsonst. All diese Leiden sind für dich zur Erlösung. Und wenn du Jesus liebst, nimmst du sein größtes Opfer, sich selbst natürlich, an. Und das passiert im Sakrament der Versöhnung. Fünftens, suche im Beichtvater Christus. Wir wissen alle, dass Priester keine besseren Männer sind. Und wenn sie was Schlimmes tun, ist es weit schlimmer, als wenn ein anderer Mann das getan hätte. Und trotzdem ist es wichtig, im Glauben, in den Worten, die ein Priester sagt, Christus zu sehen, in dieser Begegnung Christus zu suchen. Das ist sakramentale Versöhnung. Sechstens, beichte mehr Haltungen als einen Katalog von irgendwelchen Delikten. Am Ende geht es um diese Wurzelsünde, die herauszubekommen im Laufe meiner Jahrzehnte, um zu verstehen, was mich wirklich in mir zerreißt und von Gott trennt. Deswegen siebtens, suche nach dieser Wurzelsünde. Achtens, erwarte von der Beichte, dass sie dich und deine Beziehungen zu den Menschen um dich herum verändert. Geistliches Leben bedeutet Veränderung. Bleibt dran. Es kann nicht sein, dass ein Christ genauso betet heute wie vor 20 Jahren. Es kann nicht sein, dass ein Christ genauso lebt wie vor 20 Jahren. Es muss sich was verändern. Und die Leute von außen nehmen das wahr, dass etwas aufbricht in dir. Die Herrlichkeit Gottes wird an dir sichtbar. Dafür ist die Versöhnung da. Neuntens, setz dir einen festen Turnus. Es muss nicht unbedingt wie bei uns alle 2 oder 4 Wochen sein, aber machen Sie es so, wenn Sie von der Beichte nach Hause kommen, dass Sie den Kalender zücken und gleich einen neuen Termin eintragen. Ansonsten vergessen Sie es. Und der heilige Philipp würde als 10. Tipp sagen, geh zum selben Beichtvater immer, damit er so eine Art Seelenführung für dich leisten kann. Das ist eine kleine, letztendlich willkürliche, punktuelle Auswahl, um die intensivste Begegnung mit Jesus zu haben, die es gibt. Wo Jesus vom Kreuz herab mich an seine geöffnete Seitenwunde drückt, an sein Herz. Wo er mir sagt, komm heraus aus deinem Grab. Du wohnst im Grab, auch wenn du glaubst, dass es nicht so ist. Und wo er zu mir sagt, du bist mein Freund. Amen.